Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Hi Flo.
Hallo Anne.
Wir waren letzte Woche auf einer Terrasse bei einem Italiener Mittagessen.
Ja, in der Mittagspause, ja.
Ja, da brutzelte die Sonne.
Ja, und es war Frühjahr, aber die Sonne war trotzdem
intensiv.
Ja.
Und es war schon so, dass wir leicht Sonnenbrand hatten, oder? Die
ja,
Vorstufe
so
vielleicht.
So ein leicht gerötete Haut zumindest, dachte ich, ja.
Ja, genau. Ich dachte die ganze Zeit, weil wir haben ja den Podcast geplant schon, dachte ich, also die Maren, die wir eingeladen, die hätte uns gesagt, Mensch, hättet ihr euch mal eingecremt.
Ja, genau. Ich habe es auch im Ohr gehabt. Es soll heute um Sonnencreme gehen.
Hätten
nicht
wir uns
so
mal
trivial, gell? Also es ist ein Teil von Kosmetik, klar, aber was ganz Spezielles. Und ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und glaub direkt vorweg, ja, cremt euch ein.
Es ist wichtig.
Ist wichtig, ja, siehe genau. Uns beide. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir darüber sprechen wollen, Maren, schön, dass du da bist, ein bisschen die Sonnencreme thematisieren und was da dahinter steckt und überhaupt.
Genau.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Ich durfte ja schon mal da sein zum Thema kosmetische Mittel allgemein. Und da haben wir uns ja schon gedacht, oh, die Sonnencreme, die müssen wir uns auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Ja, ich würde es gerne nochmal betonen, was du gerade gesagt hast, Flo. Schutz vor UV-Strahlung ist extrem wichtig. Warum ist das so wichtig? Leider ist UV-Strahlung, also die Strahlung, die von der Sonne kommt, die wir nicht sehen können, das Hauptrisiko für Hautkrebs. Das ist nachweislich so, das ist auch leider nicht zu ändern. Hautkrebs ist einer der ja, weit verbreitetsten Krebsarten überhaupt und deswegen ist es leider enorm wichtig, sich vor der Sonne zu schützen. Ja. Da wollte ich aber direkt noch sagen, bevor wir zu dem Thema Sonnencreme kommen, das ist nicht unbedingt die allererste Wahl. Sonnencreme ist sehr wichtig, darauf gehen wir gleich ein. Das Wichtigste ist eigentlich, sich vor der Sonne allgemein zu schützen. Also in den Schatten zu gehen.
Einen Sonnenhut tragen.
Einen Sonnenhut tragen oder eine Mütze oder eine Cappy oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Sich vor der UV-Strahlung zu kleiden, also Kleidung, die UV-Strahlung abschirmt. Genau, und
langärmlich am besten natürlich auch, aber wenn es sehr heiß wird.
Das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache. In anderen Ländern wird das ja so gemacht, dass man langärmlich und dünn trägt. Aber klar, dass man sich mit Kleidung schützt. Sonnenbrille ist auch ein Punkt. Und dann, an dem Punkt, dann sollte erst die Sonnencreme ins Spiel kommen. Wenn ich Hautstellen habe, die nicht geschützt sind, wenn ich Zeiträume habe, wo ich nicht im Schatten sein kann oder wo ich ja, mich nicht vor der Sonne schützen kann, dann sollten die restlichen verbliebenen Hautstellen und in diesen Momenten sollte man Sonnencreme anwenden.
Ja, ich denke, Sonnencreme anwenden, vor allem Gesicht, ich denke, da werden viele mit mir übereinstimmen, ist nicht das Angenehmste.
Nein.
Finde ich persönlich. Aber du hast schon gerade einen wichtigen Punkt, Hautkrebs haben ist noch viel, viel unangenehmer.
Genau.
Deswegen
ich glaube,
alternativlos.
In dem Fall können wir eigentlich super froh sein, dass es sowas gibt. Also ich meine, bei wie vielen, also wir wollen jetzt nicht den ganzen Podcast lang über Krebs reden, aber bei wie vielen Sachen können wir denn genau wissen, dass wir irgendwas dagegen machen können? Ja? Und da haben wir jetzt ein einfaches Mittel an der Hand. Da wäre es natürlich sinnvoll, das auch zu nutzen. Und ich weiß, das ist gerade zum Beispiel bei Kindern super schwierig. Ich habe selber zwei Kinder. Kinder einzucremen ist auch nicht immer ein Spaß. Wenn man es schon als Erwachsener nicht mag, mag man es als Kind meistens noch weniger. Aber da ist es noch viel wichtiger. Denn gerade die Kinderhaut ist extrem dünn. Und es ist leider nachgewiesen, dass die Hautkrebsrate sehr stark ansteigt, wenn man im Alter zwischen 0 und 15 Jahren vermehrt der Sonne ungeschützt ausgesetzt war, wenn man Sonnenbrand hat. Also da sollte man nochmal besonders viel Wert drauf legen, die Kinder einzucremen und möglichst nicht der direkten Sonne so häufig auszusetzen.
Hast du da jetzt besondere Techniken entwickelt, deine Kinder einzucremen?
Also da ist, glaube ich, der wichtigste Leitspruch, das, was funktioniert, sollte man nehmen. Also jedes Kind ist anders, jeder Mensch ist da anders. Manche mögen es eher ölig, manche mögen es eher fettig und schwieriger zu verschmieren. Da gibt es zum Glück so viele verschiedene Produkte, dass man da eigentlich sehr viel austesten kann. Also grundsätzlich bei Kindern sollte man halt einen hohen Lichtschutzfaktor verwenden.
Jetzt haben wir da, sind zwei, drei Aspekte schon aufgekommen. Jetzt geht es konkret um die Sonnencreme. Wird äußerlich angewendet natürlich, wird aufgetragen. Und du hast schon gesagt, was ist denn Sonnencreme jetzt eigentlich vom Produkt her eigentlich? Ja.
Genau, also Sonnencreme ist ein kosmetisches Mittel, also ein kosmetisches Produkt, zumindest in Europa ist das so. In Amerika ist es zum Beispiel ein Arzneimittel. Und da sind halt diese UV-Filter drin. Das sind die Stoffe, die uns vor dem UV-Licht schützen. Also das UV-Licht, das auf der Erde ankommt, besteht aus sogenannter UVA- und UVB-Strahlung. Und die dringen unterschiedlich tief in die Haut ein. Und diese UV-Filter, das sind diese Stoffe, die in den Sonnencremes sind, die können uns, ja, im Prinzip können sie die Zeit verlängern, die wir ungeschützt in der Sonne bleiben können. Also einen vollständigen Schutz, das muss man vielleicht auch direkt sagen, liefert auch Sonnencreme nie.
Also wir haben jetzt quasi in den Sonnencreme Stoffe drin, die bewusst da reingesetzt werden für den Zweck, UV-Strahlen abzuhalten, UVA, UVB-Strahlen. Und das Drumherum ist letztendlich die Verpackung davon. Aber eigentlich geht es um diese, nennt man auch UV-Filter, stimmt das?
Mhm, genau. Ja, was heißt Verpackung? Also ja, kosmetisches also, Mittel ist ja ein komplexes Produkt. Ich muss das ja so herstellen, dass sich alles löst, dass es stabil bleibt, dass diese UV-Filter auch nicht kaputt gehen. Ich möchte auch eine bestimmte Textur. Ich möchte vielleicht noch eine pflegende Eigenschaft. Ich möchte, dass es sich gut verstreichen lässt. Das muss natürlich alles ein Hersteller von einem Sonnenschutzmittel beachten. Und ich brauche konservierende Stoffe vielleicht, die Haltbarkeit verlängern, und da gibt es ja zig verschiedene Dinge, die da rein müssen. Das Wichtigste sind dann aber diese Filter, die vor UVA oder UVB, es gibt auch sogenannte Breitbandfilter, die vor beidem schützen, dass die in der Sonnencreme vorhanden sind. Also da bitte wirklich Augen auf. Es gibt leider vereinzelt immer wieder Produkte, wo dann auch damit geworben wird, ohne UV-Filter. Was auch immer da für mysteriöse Dinge draufstehen, das sind keine Produkte, die man natürlich im Drogeriemarkt, im Supermarkt, im Regal findet, aber ja, vielleicht mal von irgendwem im Internet angeboten bekommt oder in irgendeinem kleinen Minishop oder was auch immer. Bitte auf sowas auf keinen Fall vertrauen. Also wenn da draufsteht ohne UV-Filter, dann ist da auch kein Schutz vorhanden. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, was ist dieses UVA und UVB? Also dass die UVA-Strahlung dringt tiefer in die Haut ein. Die ist vor allen Dingen für die Hautalterung zuständig. Also deswegen kann man sich das so als Eselsbrücke merken. A für Alterung, und die UVB-Strahlung, die dringt nicht zu tief ein. Die ist vor allen Dingen für den Sonnenbrand verantwortlich. Deswegen B, Brand. Ja, also A, Alterung, B, Brand. Das ist okay. So die Eselsbrücke.
Genau. Ja.
Das heißt, das eine löst Sonnenbrand aus, das andere Hautalterung. Das ist vielleicht noch ein zusätzlicher Anreiz, warum man Sonnencreme benutzen soll. Also wenn mich immer jemand fragt aus dem Kosmetikbereich, was ist denn das beste Anti-Aging-Mittel, dann kann man auf jeden Fall sagen Sonnencreme, weil das auf jeden Fall Hautalterung vorbeugt. Aber, und das ist der wichtige Punkt, beide können Hautkrebs verursachen.
Das heißt, es sollten auch beide Arten von Filter im Produkt enthalten sein, wenn ich das jetzt so...
Genau, also das sollten sie, das ist aber nicht immer so. Es ist leider nicht komplett gesetzlich vorgeschrieben, dass das so sein muss. Deswegen sollte man auch darauf achten, dass da, das sieht man meistens, so ein kleines UVA-Logo sozusagen drauf ist. Da steht dann UVA und da ist so ein Kreis drumherum. Manchmal ist es auch irgendwo anders vielleicht nochmal geschrieben. Darauf sollte man achten. Also es gibt so eine Empfehlung von der EU-Kommission, heißt die. Die ist nicht vollständig rechtlich bindend, aber es halten sich eigentlich sehr, sehr viele Hersteller daran. Und die sagt, dass mindestens ein Drittel dieses gesamten Lichtschutzfaktors den UVA-Anteil ausmachen soll.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, das UVA so betont. War das dann quasi der UVA-Anteil, der Teil, der jetzt noch nicht so lange irgendwie in den Sonnencremes enthalten ist, schließe ich daraus zurück? Ist es so?
Genau, ist tatsächlich noch nicht so lange so. Vielleicht um das Ganze nochmal, wir haben ja, glaube ich, den Lichtschutzfaktor auch noch gar nicht so richtig erläutert, genau, um da mal in der Historie zurückzugehen. Also überhaupt erst so 1946 gab es überhaupt erstmal sowas wie Sonnenschutzmittel. Ja? Also vorher hatte man sowas nicht. Und erst 1966, also kann man jetzt schon überlegen, in welchen Generationen man vielleicht geboren ist, hat sich überhaupt dieses Wort Lichtschutzfaktor etabliert.
Das ist diese Abkürzung LSF. Genau. Das ist natürlich immer auf den Verpackungen auch angegeben. Ist.
Genau, also die Wörter LSF oder so, die kommen da eigentlich nicht so häufig vor. Die kommen natürlich eher davor, wenn man darüber spricht. Aber die Zahlen sind da. Also es gibt zum Beispiel hier die 50 plus auf der Sonnencreme, die ich hier gerade habe. Da steht dann sehr hoch dabei. Oder es gibt 30, wo dann 20, hoch daneben ja. steht. Genau, 20, 10. Das sind die verschiedenen Angaben.
Was bedeutet das?
Ja, genau.
Danke.
Also ich erkläre jetzt, was das bedeutet und kurz danach kann man aber auch gleich wieder vergessen, was das bedeutet. Also eigentlich sagt der Lichtschutzfaktor, wie viel länger ich in der Sonne bleiben kann als meine Eigenschutzzeit, ohne dass meine Haut geschädigt wird.
Woher weiß ich denn meine Eigenschutzzeit?
Ja, das ist schon der erste Punkt. Also deswegen bitte nicht anfangen, da irgendwas auszurechnen. Ja, also natürlich gibt es da Tabellen. Ich habe ganz helle Haut, dann habe ich eine ganz geringe Eigenschutzzeit. Also ich habe vielleicht vermutlich eine Eigenschutzzeit von 5 Minuten oder so. Wenn ich ein dunklerer Hauttyp bin, habe ich eine längere Zeit. Und theoretisch kann ich das dann multiplizieren. Das sollte man aber in der Praxis nicht machen, sondern man sollte sich darauf verlassen, 50 plus ist sehr hoch, 30 ist hoch, 20 ist mittel. Also die Wörter, die daneben stehen, die sind eigentlich viel entscheidender. Wenn ich weiß, ich habe eine helle Haut, nehme ich eine sehr hohe Sonnencreme, also mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Warum? Ich werde diesen Wert nie erreichen. Erstens creme ich mich nicht richtig gut ein. Ja? Also ich werde nie alle Teile, alle Hautstellen richtig erwischen, auch wenn ich mich besonders anstrenge.
Ja, das heißt, hat man ja auch öfter mal. Also dass man sich zwar eincremt und dann trotzdem hat man hier irgendwo so ein Teil vergessen und dann irgendwie einen roten Streifen, oder?
Genau, also das ist schon das eine.
Ich
mache das vielleicht nicht ordentlich genug, auch wenn ich mich richtig anstrenge. Und ich werde wahrscheinlich nicht die richtige Menge nehmen. Also da bei Sonnencreme ist es tatsächlich so, viel hilft viel. Und dieser Wert, der entsteht in einem Test. Und bei diesem Test werden so 2 Milligramm pro Quadratzentimeter benutzt. Das sagt einem jetzt überhaupt nichts. Aber es gibt da verschiedene Angaben. Zum Beispiel 4 volle Esslöffel für einen erwachsenen Körper oder 7 Teelöffel für einen ganzen Körper, wovon allein ein ganzer Teelöffel fürs Gesicht verwendet werden soll. Alle solche Angaben, das ist natürlich auch schwierig. Oder wenn ich hier so eine 200-Milliliter-Packung habe, dann brauche ich eigentlich beim Einmal-Eincremen schon fast so ein Fünftel von der ganzen Packung. Natürlich mache ich das nicht immer. Und deswegen, also vielleicht höchstens zu 60% sollte man das ausschöpfen, aber ich würde eher empfehlen, dass man das gar nicht ausrechnet, sondern sich einfach vielleicht bewusst macht, ob man eher jemand ist, der einen sehr hohen Schutz braucht, zum Beispiel Kinder oder helle Haut, oder ob ich sage, mit einer 30 komme ich auch gut zurecht. Ja. Dieser ganze Lichtschutzfaktor war also jetzt schon eine Weile etabliert. Da muss man aber auch sagen, so 1984 ungefähr gab es mal so eine Umfrage, da war die beliebteste Sonnencreme, hatte den Lichtschutzfaktor 4. Also das ist natürlich, ne, also
4.
Genau, und da gab es auch noch gar keinen UVA-Anteil. Ja, also da hatten wir einfach noch keinen Schutz vor UVA-Strahlung. Und 1990 hat sich dann so langsam Lichtschutzfaktor 8 durchgesetzt.
Ach so, dann hat sich, okay.
Dann hatten dann ungefähr 35% der Sonnencremes schon einen UVA-Schutz. Und erst 2006 kam diese Empfehlung der EU-Kommission, dass jede Sonnencreme mindestens 1/3 UVA-Anteil haben
also
sollte.
Also ich persönlich nehme immer die mit 50 plus, weil die von den Kindern aus da ist und ich die dann einfach immer mitbenutze. Und ich denke, ich bin bisher gut gefahren, weil wenn ich mich eingreme, Betonung auf wenn, ja, schon lange keinen Sonnenbrand mehr gehabt, was er hilft. Ich kenne aber aus Erzählungen von früher, wo man irgendwelche Nussöle oder sonstige Öle verwendet hat als Sonnencreme.
Ja, also das sind...
Was ist davon zu halten?
Ja,
dann?
Also aus meiner Sicht sind das halt ganz gefährliche Empfehlungen. Also klar, wenn ich jetzt 1946 unterwegs war,
anderes,
wo es noch nichts anderes gab, okay. Aber heutzutage ist das tatsächlich leider auch wieder ein Trend, gerade in den sozialen Medien. Also da fällt auch öfter mal das Stichwort Himbeersamenöl und solche Sachen. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das irgendwie einen Lichtschutzfaktor erreichen würde, der einem irgendwie hilft. Ja? Also auch wenn da bei einer Messung irgendwas rauskommen würde, einen Lichtschutzfaktor 2 oder so, dann kann sich jeder, der sich ein bisschen mit Messtechniken auskennt, denken, das geht eigentlich in der Messunsicherheit unter. Ja? Also da bin ich vielleicht sogar besser geschützt, wenn ich mich mit Nutella einschmiere. Ich weiß es nicht. Aber
das
ist übel.
Ja.
Ja. Also das ist einfach wissenschaftlich nicht belegt.
Okay.
Also da sollte man bitte nicht auf solche Sachen hören.
Was mir dann auch immer wieder einkommt, ich habe mich jetzt eingecremt, gehe in die Sonne und dann bin ich da 5 Stunden wandern, beispielsweise in den Bergen. Und dann creme ich mich nochmal ein und bin dann wieder safe, oder? Dann bin ich doch, habe ich dann wieder komplett, da habe ich ja jetzt quasi nochmal das 50-fache meiner Haut, oder? Nee. Meiner Zeit, die ich dann habe.
Ja, nee, so ist es leider nicht. Also
oh, okay.
Du handelst auf jeden Fall richtig, nur der Gedanke dahinter ist nicht ganz korrekt. Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich regelmäßig wieder eincremen. Also gerade wenn man jetzt so ganz lange in der Sonne ist, wenn man nicht im Alltag ist, sondern im Urlaub, sollte man sich eigentlich spätestens alle 2 Stunden wieder eincremen, weil die Sonnencreme bleibt ja nicht da, wo sie ist. Ich gehe vielleicht baden, ich schwitze, ich habe vielleicht Kleidung, die reibt oder ich trockne mich ab, da wird einfach was abgetragen. Das heißt, mein Schutz ist nicht mehr aufrecht. Ich muss mich also wieder eincremen, um das wieder herzustellen. Ich kann das aber leider nicht verlängern. Ja, also das ist eine
Schade.
Einmalige... genau.
Wäre schön.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön, natürlich, aber das geht leider nicht. Also ich kann nur den Schutz, den ich ursprünglich haben wollte, versuchen aufrecht zu erhalten. Da vielleicht auch ganz wichtig, deswegen sollte man sich auf jeden Fall eincremen, bevor man in die Sonne geht. Wenn ich jetzt 10 Minuten Eigenschutzzeit habe und ich bin schon 10 Minuten in der Sonne, dann bringt mir das Eincremen tatsächlich in dem Fall nichts mehr,
weil
ich habe meine Zeit schon verbraucht.
Ah, ja.
Genau. Also es ist dann vorbei. Von daher
ja,
auf jeden Fall
vorher
eincremen.
Wenn ich mich
vorher
dann eincreme, dann filtern ja diese Filter
wieder
weg, oder? Also wenn ich mich dann nach 10 Minuten eincreme, dann fangen ja dann die Filter an
zu wirken und die Strahlung kommt nicht mehr auf meine Haut.
So ist zumindest mein Gedankengang.
Wie gesagt, die Filter, es ist nicht so, dass ich mir irgendwie ein Schutzschild aufschmiere, das mich irgendwie komplett abschirmt. Ja? Also deswegen ist es auch verboten, auf Sonnencreme zum Beispiel sowas wie Blocker oder so drauf zu schreiben. Das war früher auch nochmal üblich, aber das darf man heutzutage nicht mehr, weil keine Sonnencreme das komplett abblockt.
Suggeriert einfach eine falsche Tatsache.
Genau, genau. Es verlängert nur die Eigenschutzzeit meiner Haut. Und das ist der Punkt. Also es finden da verschiedene Prozesse statt. Absorption, wo das Licht quasi in unschädliche Strahlung umgewandelt wird. Bei den sogenannten anorganischen Filtern, den unlöslichen, da ist auch noch ein Teil Reflexion, ein Teil Streuung. Also das sind diese verschiedenen Dinge, die da passieren. Aber ich kann sozusagen diese Zeit, die ich schon in der Sonne verbracht habe, nicht wieder
zurückdrehen.
Genau.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage, wenn diese Filter, die sind ja wichtig, also machen ja das Herzstück quasi aus für so einen Film. Sind die Filter selber nicht auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen schädlich, aber irgendwie teilweise bedenklich oder so in solchen Richtungen? So von wegen, die gehen ja bestimmt dann kaputt, wenn die der Sonne ausgesetzt werden, dem Licht, und da habe ich dann Abbauprodukte von den Filtern selber, die dann genauso schädlich wären wie die UV-Strahlung selbst?
Also da ist es auf jeden Fall so, wie bei Kosmetik grundsätzlich. Das muss alles, was in einem kosmetischen Mittel ist und das kosmetische Mittel an sich, muss sicher sein. Das heißt, der Hersteller muss das sicherstellen, der muss eine Sicherheitsbewertung durchführen, der muss wissen, was er da einsetzt. Und die UV-Filter im Speziellen sind in der Kosmetikverordnung auch nochmal in einem extra Anhang geregelt. Das heißt, da dürfen nur die zugesetzt werden, die wirklich explizit zugelassen sind.
So eine Positivliste quasi.
Positivliste, genau, wo nochmal extra bewertet wurde, dass diese Filter sicher sind. Also das ist die Grundlage und die Filter, die eingesetzt werden, sind demnach alle sicher und der Hersteller muss dafür sorgen. Natürlich gibt es dann manchmal Dinge, die man nicht unbedingt vorher wusste oder vorher bekannt waren, dass die entstehen können. Also ein Thema ist zum Beispiel das Octocrylen. Also das sieht man ja auch
bei
manchen.
Ja, stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Das
steht
in,
auf der
bei
vielen
frei von Octocrylen. Aber ist das jetzt irgendwas Besonderes oder warum?
Ja, das ist sozusagen aus einem Befund heraus jetzt entstanden, dass man festgestellt hat, dass von dem UV-Filter Octocrylen, das ist ein zugelassener, sicherer UV-Filter, da hat man festgestellt, dass der bei der Lagerung ein bestimmter Stoff entstehen kann, Benzophenol heißt der wahrscheinlich krebserregend ist. So, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt. Wer unseren letzten Podcast gehört hatte, hat vielleicht noch das in Erinnerung, der Unterschied zwischen Gefahr und Risiko. Ich habe also einen gefährlichen Stoff, das heißt aber noch nicht, dass ein Risiko besteht. Also die Frage ist, wie viel ist von dem Stoff in der Sonnencreme? Wie viel nimmt man davon auf? Das sind alles Dinge, die man da betrachten muss. Und bei diesem UV-Filter ist es einfach so, dass da der Rohstoff schon eine ganz große Rolle spielt. Das heißt, wenn man einen Rohstoff einsetzt, der gering damit schon belastet ist, dann entstehen auch bei der Lagerung eigentlich nie solche Gehalte, die irgendwie einen Schaden auslösen könnten. Also der Hersteller könnte darauf reagieren. In dem Fall ist es so, dass das Octocrylen noch wegen anderer Thematiken so ein bisschen in Verruf geraten ist. Also es ist auch nicht besonders umweltfreundlich. Das ist natürlich auch ein Punkt. Genau. Und es ist auch auf dieser Beobachtungsliste der EU-Kommission, ob da möglicherweise endokrine Wirkungen ausgelöst werden, ist aber noch nicht sozusen abgeschlossen. Und
da
deswegen
muss man vielleicht kurz erklären, was das ist.
Genau. Endokrin ist, ja.
Stoffe, die hormonähnliche Wirkungen haben.
Genau.
Stimmt es?
Können.
Ja. Können.
Ja, genau.
Ja, ja,
genau.
Ja.
Und sagen wir mal, aus dieser ganzen Summe der Dinge, die diesen UV-Filter ein bisschen ja, schwierig gemacht haben, obwohl es aus unserer Sicht möglich ist, den auch so einzusetzen, dass es sicher ist, hat sich die Industrie anscheinend dafür entschieden, sie wollen diesen Filter nicht mehr verwenden. Und ach, dann können wir ja damit Werbung machen, dass wir den nicht benutzen. Und deswegen steht das jetzt drauf. Wenn aber Octocrylen drin ist, gehe ich davon aus, dass die Hersteller dann einen Rohstoff gewählt haben, der gering belastet ist und diese Produkte dann nach wie vor sicher sind.
Da habe ich noch so eine Sache mit diesen Wirkstoffen. Ich habe gehört, die sind ja immer meistens weiß, Sonnencreme. Hm. Und ich habe gehört, dass da Titandioxid drin ist. In Nano oder irgend sowas ist dann das nächste Stichwort, was da immer so rumgeistert. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, also ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz gesagt, es gibt verschiedene UV-Filter. Es gibt da im Prinzip zwei Gruppen, die organischen, also löslichen UV-Filter und die sogenannten anorganischen. Und da gibt es eigentlich nur zwei, die zugelassen sind, das Zinkoxid und das Titandioxid. Und genau, Titandioxid ist in Sonnenschutzmitteln zugelassen, nur nicht in solchen Aerosolsprays, die man einatmen könnte. Und dass Sonnencreme weiß ist, würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Denn
Gelbstich hat es manchmal auch.
Ja, also das Produkt, was aus der Tube kommt, nur beim Verreiben sind eigentlich die meisten Sonnencremes heutzutage gar nicht mehr weiß, sondern farblos und eigentlich schnell nicht mehr sichtbar. Wenn jetzt natürlich Titandioxid oder Zinkdioxid drin sind und die sind nicht in der Nanoform oder haben nur einen geringen Nano-Anteil, also Nano beschreibt ja eine Größenangabe im Prinzip, dann führt das dazu, dass die diese weiße Schicht auf der Haut bilden.
Ich habe eine mitgebracht und eine zufällig gefunden, die macht weiß.
Ja, genau. Also damit muss man dann einfach halt
aber
leben,
das,
weil das
dann,
ist
dann,
das Produkt.
Dann reflektiert es die Sonnenstrahlen doch einfach, oder? Ist doch gut.
Also das
aber
ist,
man ist halt weiß im Gesicht.
Genau, das ist ein Teil der Wirkung. Also früher hat man immer gesagt, diese anorganischen Filter wirken nur durch Reflexion. Das ist aber auch nicht mehr so. Die wirken alle auch durch Absorption, Streuung und Reflexion. Also die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, haben trotzdem einen Nano-Anteil. Denn die Definition ist, wenn ich mehr als 50% dieser Teilchen habe, die in Nano Form vorliegen, dann muss ich das Wort Nano auf meinem Produkt kennzeichnen. Wenn ich also nur jetzt mal gesagt 47% habe, dann muss ich nicht draufschreiben, dass das Nano ist. Ja, also
weil Nano ist bestimmt wieder negativ behaftet für viele. Würde ich schauen, dass es entsprechend, ja okay, Regelungen. Du hast vorher schon angesprochen, also abgesehen von den Filtern, dann sieht man aber oft auf den Produkten, da steht wasserfest drauf. Und dann erinnere ich mich oder ja, denke ich immer ungern an Schwimmbäder oder Seen, weil im Sommer dann sieht man immer so oben schön aufschwimmen eine richtige Schicht, Fettschicht, es schimmert und dann möchte man da eigentlich gar nicht mehr durchtauchen. Und dann denke ich mir immer, ist das jetzt wirklich so wasserfest? Weil das kommt ja von der Sonnencreme, dieser Film auf dem Wasser.
Ja, das stimmt. Also da, im Prinzip hast du da verschiedene Themen schon angesprochen. Was bedeutet das, wenn auf dem Produkt wasserfest steht? Das ist tatsächlich einfach eine Definition in dieser Methode, wie das bestimmt wird. Also wasserfest heißt, wenn ich 2x20 Minuten ins Wasser gehe, dann habe ich danach noch 50% von meinem Schutz. Also ich kann zweimal... Also
da steht konkret irgendeine Regelung dahinter, hinter diesem Wasserfest.
Genau. Okay. Also da kann man sich schon denken, 50% Schutz ist ja natürlich nicht mehr alles. Und dann gibt es noch sehr wasserfest. Das ist dann 4x20 Minuten und danach muss ich dann noch 50% von meinem Schutz haben. Also wenn ich jetzt einen Lichtschutzfaktor von 50+ habe, was übrigens bedeutet mindestens 60, dann muss ich halt nach 2x20 Minuten immer noch
30 haben.
30 haben, genau. Also erreichen.
Spannend. Ja. Wusste ich gar nicht, ja, okay.
Das heißt, es geht natürlich sehr viel Sonnencreme
ja,
in die Gewässer.
Ja, offensichtlich, weil man sieht es ja auch. Spielt es eine Rolle, wie lange vorher ich mich eingecremt habe? Oder wenn ich mich jetzt quasi eincreme und direkt ins Wasser gehe, geht mehr Film aufs Wasser, wie wenn ich schon eine halbe Stunde eingecremt war?
Also eigentlich nicht. Also die Hersteller von den Sonnencremes, die haben das heutzutage so optimiert, dass es eigentlich sehr schnell, also man sagt ja immer einziehen. Im Prinzip zieht es eigentlich nicht wirklich ein, sondern eigentlich
liegt
trocknet es an. Mhm. Ja, also die flüchtigen Stoffe, die verschwinden, aber einziehen ist halt irgendwie verständlicher, als wenn man jetzt auf das Produkt trocknet an draufschreiben würde. Das ist, glaube ich, aus der Werbungssicht auch nicht ganz so gut. Also eigentlich macht das keinen großen Unterschied, aber natürlich ist es vielleicht besser, wenn man 10 oder 15 Minuten wartet, dass auch wirklich das komplette Produkt irgendwie auf der Haut
angetrocknet
ist. Genau. Vielleicht, mir ist gerade noch eingefallen, wir haben auch das Thema, wie dieser Lichtschutzfaktor bestimmt wird, gar nicht so richtig besprochen. Also,
ist das denn relevant? Oder weiß ich nicht. Also ja, natürlich.
Also ich glaube, es ist vielleicht relevant, um das nochmal ein bisschen besser einzuordnen, dass man sich eher auf diese Wörter verlassen sollte, als auf diese ganz konkrete Zahl. Denn lange, viele Jahre wurde der Lichtschutzfaktor tatsächlich jetzt immer in einem sogenannten In-Vivo-Test, also das bedeutet an echten Menschen getestet. Also 10 Menschen haben sich freiwillig bereit erklärt, das zu testen, kriegen auf ihrem Rücken dann so kleine quadratische Kästchen eingezeichnet und ein Teil davon wird mit der zu testenden Sonnencreme eingeschmiert und ein Teil bleibt halt so, wie er ist. Und dann werden die tatsächlich bestrahlt, also mit UV-Strahlung. Und dann wird einfach ausgerechnet,
schaut, ob
wie
man
viel
Sonnenbrand hat.
Ja, genau.
Genau. Also
Schmerzensgeld muss man.
Genau. Ab wann kriegt man einen Sonnenbrand mit der Sonnencreme und ohne? Und daraus wird dieser Lichtschutzfaktor errechnet. Und das ist natürlich nicht eine Methode, wie wenn wir jetzt im Labor Pflanzenschutzmittel bestimmen auf die Nachkommastelle genau, sondern das hat halt eine sehr große Schwankungsbreite. Und da kann sein, wenn ich hier eine Sonnencreme mit 50+ habe, wo also am Ende irgendein Wert über 60 rauskommen muss bei dem Test, dass ich vielleicht bei dem einen Mensch kam 73 raus und bei dem anderen 45. Ja, und im Mittelwert ist dann aber irgendwie noch die 60 rausgekommen. Also der Test ist schon mit einer großen Schwankung belegt. Deswegen wirklich.
Okay, es ist relevant, ja.
Man sollte sich doch, vielleicht, also ich empfehle immer, dass man sich auf die Wörter verlässt und sagt, nehme ich jetzt sehr hoch, hoch, mittel oder niedrig.
Ich habe früher immer gedacht, die Zahl gibt so die Zeit an, also die Minuten, die ich jetzt in die Sonne kann, wenn ich mich damit eingeschmiert habe.
Ja, in gewisser Weise ist das ja die Definition. Nur, dass du es eigentlich mal deinen Minuten, die du hast, rechnen kannst, genau. Aber ja, also es ist im Prinzip ein bisschen mehr, aber man sollte sich wirklich nicht zu sehr darauf verlassen.
Okay. Was ich noch ansprechen mag, wenn man vor dem Regal steht und die Sonnencreme anschaut, dann sieht man da, sind sie teuer durch die Bank weg, aber es gibt trotzdem noch eine riesige Preisspanne. Ist es jetzt bei Sonnencreme konkret wie bei anderen, ich sage, ich kaufe die Marke und kaufe deswegen mehr, oder ist es einfach bei Sonnencreme, ich höre, da steckt ja schon was dahinter mit UVA und UVB und welche Filter und auf der Haut und überhaupt, oder woher kommt, wie es da der Zusammenhang.
Ja, also Sonnencreme ist ein recht teures Produkt, das stimmt, weil es, wie gesagt, auch ein schwieriges Produkt ist, nicht so einfach herzustellen. Aber nein, da ist es nicht so, dass immer teurer automatisch besser ist. Also das ist auf keinen Fall so. Auch die günstigen Sonnencremes, vielleicht vom Discounter oder von anderen Läden, wenn die diesen Lichtschutzfaktor ausloben, dann muss der auch sichergestellt sein. Was kann jetzt der Unterschied sein? Wie gesagt, man soll auf jeden Fall darauf achten, dass dieses UVA-Siegel auch da ist, dass ich diesen UVA-Schutz habe. Aber die Produkte unterscheiden sich natürlich sonst. Das eine ist dann vielleicht viel angenehmer zu verstreichen oder ich habe noch eine Hautpflege dabei oder ich habe zusätzlich andere Stoffe drin, die noch andere kosmetische Parfüme. Eigenschaften auslösen. Genau, Parfüm ist so ein Thema, das sollte man natürlich vielleicht eher kritisch betrachten, weil gerade Duftstoffe können ja auch oft Allergien auslösen. Da würde ich zum Beispiel bei Kindern gerade darauf verzichten, dass ich Sonnencreme nehme ohne Duftstoffe. Aber ja, also das ist einfach die Herstellung dieser Sonnencreme und wie ich die anderen Eigenschaften darbieten möchte, was ich sonst noch alles reintue, wie schnell es vielleicht dieses Gefühl des Einziehens ist. Aber der eigentliche Lichtschutzfaktor, der, wenn der draufsteht, muss der belegt sein. Und da macht es keinen Unterschied, ob das Produkt jetzt 5 Euro oder 50 Euro kostet. Vielleicht noch so ein kleiner Tipp, weil wir es jetzt ganz oft von diesem Lichtschutzfaktor hatten. Wir hatten ja vorhin diese Regel, die man sich merken kann mit UVA und UVB. Was man sich auch noch gut merken kann, wann sollte ich mich denn eincremen? Und da gibt es auch so eine Faustregel, wenn mein Schatten kleiner ist als ich selber. Also wenn ich laufe und ich werfe einen Schatten, dann sollte man sich auf jeden Fall eincremen.
Weil
wenn
dann die Strahlung also groß genug ist.
Genau, oder? Weil dann die Sonne halt so steht, dass ich auf jeden Fall einen Schaden von der Sonne haben kann. Wenn ich also so einen ganz, ganz, ganz langen Schatten werfe am Abend, dann ist es nicht mehr so relevant. Ja, und was soll ich jetzt mit nach Hause nehmen? Auf jeden Fall mich vor der Sonne schützen, also Schatten, Kleidung, mich großzügig eincremen, vor allen Dingen, wenn ich längere Zeit in der Sonne bin, nachcremen und mich nicht von diesen ganzen Zahlen und Berechnungen irgendwie verrückt machen lassen.
Wir haben auf Social Media gestern die Aussage gefunden, man soll 2 Fingerlängen fürs Gesicht und den Hals nehmen an Sonnencreme.
Genau. Ja, das ist auch so eine Hilfe wie 1 Teelöffel, 2 Fingerlängen. Das sind alles Sachen, die man auf jeden Fall machen kann, um sich das zu merken. Ich denke, da ist es wichtig, wenn man jetzt wirklich Stunden am Strand ist, dass man sich viel eincremt, oft nachcremt. Aber im Alltag denke ich immer, Hauptsache man macht es. Und wenn es dann ein bisschen weniger ist, weil es einem unangenehm ist, ist es immer besser, wenn man sich vielleicht dann morgens das Gesicht und die Bereiche eingecremt hat.
Ich finde halt, es schmiert halt auf der Haut. Und wenn man dann noch schwitzt dazu, ich nehme das auch so einen Punkt, warum dann der Effekt geringer ausfällt, als er eigentlich ist, wenn es man einfach wegschwitzt oder die Kleidung das quasi wegrubbelt. Bevor jetzt der Sommer kommt und die meisten dann wieder die Sonnencreme in den Fokus rücken, die schauen doch meistens immer erstmal noch in den Schrank, was ich noch da habe.
Ja.
Stichpunkt Haltbarkeit. Ich finde, das ist noch ein wichtiges Thema, da sollte man noch drauf kommen. Und zwar meine Frage, die ist ein bisschen, kann ich die Sonnencreme aus dem letzten Jahr noch nehmen oder gehen die Lichtschutzfilter im Produkt kaputt?
Ja, das ist immer so ein schwieriges Thema. Also ich würde sagen, wenn man jetzt sich für den Sommerurlaub im August noch eine Sonnencreme gekauft hat und die nicht ganz aufgebraucht hat, dann kann man die auch im Mai noch fertig aufbrauchen. Aber man sollte wirklich bei Sonnencreme darauf achten, ob die noch haltbar sind. Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, es gibt selten ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf kosmetischen Mitteln, sondern eher diesen Tiegel, wo drauf steht, wie lange man es nach dem Öffnen benutzen darf.
Und meistens das, Monate ist
genau,
da so der
also
Zeitraum.
12 Monate, 6 Monate. Und da sollte man schon sehr drauf achten und man sollte sich natürlich überlegen, lag diese Sonnencreme vielleicht schon mehrere Tage und Stunden selber in der Sonne, dann würde ich auch eher aufpassen. Also man sollte jetzt nicht seinen kompletten Sonnenschutz auf dem vom Vorjahr aufbauen, vielleicht noch am Anfang der Saison die gerade am Ende noch gekauften Produkte aufbrauchen, aber Sonnencreme ist jetzt nicht so zu empfehlen, die wirklich viel länger weiter zu verwenden, weil dann der Schutz vielleicht einfach nicht mehr gegeben ist.
Ich mag es ja gerne, also wenn es alles irgendwie alles in einem ist, weil ich morgens mir wenig Zeit nehme, da 20 Tuben Creme auf mein Gesicht zu packen. Und wie ist das jetzt mit einer Creme, die schon einen Lichtschutzfaktor drin hat? Also meistens sind das ja dann nur 30, oder?
Also du meinst jetzt ein Produkt, was eigentlich eine andere Eigenschaft
ja,
hat,
genau.
Zum Beispiel
eine Tagescreme.
Eine Tagescreme.
Ja, genau, danke.
Genau.
Das
kommt von mir jetzt.
Eine Tagescreme oder ein Make-up. Also diese Produkte gibt es immer mehr. Wir nennen die so sekundäre Sonnenschutzmittel. Man sollte die nie als alleiniges Sonnenschutzmittel verwenden.
Okay.
Also was ich aber gut finde, wenn es eine Ergänzung ist, wo man sonst keinen Sonnenschutz tragen würde. Wenn ich jetzt sage, ich gehe morgens zur Arbeit und trage mir direkt eine Tagespflege mit Sonnenschutz auf, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte, dann ist man auf jeden Fall besser geschützt. Man sollte aber nicht denken, dass man damit dann eine Sonnencreme ersetzen kann. Ja, wenn man zum Beispiel an den Strand geht oder doch irgendwie mittags 3 Stunden in der Sonne ist. Also da sollte man einfach wissen, für was man das macht. Aber auch da muss natürlich der Lichtschutzfaktor getestet sein und sollte das halten, was er auf jeden Fall verspricht.
Und für alle, die vielleicht doch gerne mal ein Make-up auftragen, wie ist dann die Reihenfolge?
Ich nicht. Also, ich bin raus.
Wie ist dann die Reihenfolge? Mache ich dann erst die Sonnencreme und dann das Make-up oder erst das Make-up und dann die Sonnencreme?
Also wenn wir jetzt von der Tagespflege sprechen, wenn ich jetzt eine Feuchtigkeitscreme oder sowas auftrage, sollte ich die als erstes auftragen, damit die einzieht und dann die Sonnencreme. Aber das Make-up sollte immer erst nach der Sonnencreme aufgetragen
werden. Das Make-up ist doch auch wie eine Kleister, oder? Das ist ja fast wie Sonnencreme. Nein?
Nee, nein. Okay. Make-up hat keinen Sonnenschutz.
Gut, dann haben wir das jetzt quasi auch noch besprochen. Ja. Ich würde noch gerne eine ganz kurze Ja-Nein-Fragerunde machen vielleicht mit dir. Beta-Carotin-Tabletten.
Zum Schutz.
Zum Schutz.
Nein.
Eindeutig.
Ja.
Also Nussöl.
Nein.
Was ist mit Weichmachern? Das ist keine kurze Frage, aber ich finde, es wird ja diskutiert.
Ja, das stimmt. Also das hat jetzt mit der Ja-Nein-Frage natürlich nichts zu tun.
Aber du kannst kurz antworten.
Ja, es gab ja einen großen Aufreger vor 2 Jahren, dass man Weichmacher in Kinderurin gefunden hat. So, was hat jetzt Kinderurin mit Sonnencreme zu tun? Man kam dann relativ schnell auf die Idee, aufgrund verschiedener Anhaltspunkte, dass das aus Sonnencreme kommt. Es ist so, dass es einen UV-Filter gibt, der heißt abgekürzt DHHB, also was das genau bedeutet, ist eher unwichtig. Und der kann als Nebenprodukt bei seiner Herstellung einen bestimmten Weichmacher enthalten. Das sogenannte DNHexP, wenn man es schon mal gehört hat. Und das steht im Verdacht, in den Kinderkörpern sozusagen umgewandelt worden zu sein zu diesem Produkt im Kinderurin. Wir haben das Ganze untersucht und wir haben tatsächlich auch vor 2 Jahren diesen Weichmacher in Sonnenschutzmitteln gefunden mit diesem UV-Filter DHHB. Da waren es noch über 50% der Produkte. Und die Industrie hat sehr schnell reagiert. Die haben ihre Rohstoffe ausgetauscht, die haben ihre Rohstoffe verbessert. Und im letzten Sommer bei den Sonnencreme-Produkten konnten wir nur noch in 20% der Produkte diesen Weichmacher finden. Und die Tendenz geht noch weiter nach unten, weil dann natürlich auch noch ein paar ältere Produkte dabei waren. Das heißt, aus unserer Sicht hat sich dieses Thema schon ein bisschen von alleine reguliert. Die Industrie hat da wirklich schnell reagiert. Wir konnten das in unseren Untersuchungen feststellen, dass da eigentlich keine Belastung mehr ist und die Sonnencreme sich da auf jeden Fall verbessert hat. Aber da auch wieder, das Bundesinstitut für Risikobewertung hat gesagt, auch von den Gehalten, die wir ganz am Anfang gefunden haben, ist kein Risiko ausgegangen. Natürlich soll dieser Stoff, der ist verboten, nicht in kosmetischen Mitteln sein. Es ist auch gut, dass man es gefunden hat und jetzt reduziert hat, aber es bestand nie ein Risiko. Auch wenn der Stoff selber gefährlich ist, bestand kein Risiko bei den Gehalten, die in der Sonnencreme gefunden wurden.
Danke für die Einschätzung.
Ja, ich habe noch eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten wäre. Sonnencreme verwenden.
Ja.
Gut. Sehr schön. Ja. Ich glaube, wir könnten auch noch länger hier drüber sprechen. Ich glaube, wir haben noch nicht alles Wissen von dir angezapft,
was wir anzapfen könnten. Genau, aber ich glaube, wir nehmen lieber eine neue Folge auf und machen dann einfach weiter mit den ganzen vielen verschiedenen Kosmetika.
Ja, eine kurze Sache noch. Ihr überwacht es natürlich als CVA. Sind die auffällig, ja oder nein?
Die Sonnencremes an sich? Ja, also das kann man so pauschal nicht sagen. Ne? Wir untersuchen natürlich diese UV-Filter, wir messen die Menge, die in den Produkten ist und versuchen dann den Lichtschutzfaktor auszurechnen oder diese Messungen zu beauftragen. Manche sind auffällig, manche sind nicht auffällig. Das ist wie bei allen unseren Produkten. Da gibt es natürlich viele gute und ein paar, die leider rausfallen. Ja.
Aber im Großen und Ganzen denke ich, eincremen.
Ja, genau. Also ich glaube, es ist immer wichtiger, sich einzucremen, als es nicht zu tun, beziehungsweise, wie ich es ganz am Anfang gesagt habe, einfach die Sonnenstrahlung meiden, sei es mit Kleidung, Schatten oder dann eben mit einer ordentlichen Menge Sonnencreme.
Ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer als vorher.
So ist es. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. Maren Hegmanns vom CV Karlsruhe.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein durfte und hat mir Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.